wenn ich was verändern will, dann muss ich in die Richtlinien reingehen, ja, und dann kann ich was verändern. Ich habe keinen anderen Verein, der irgendwo eine Norm generieren kann oder eine Richtlinie generieren kann, ja, das ist halt der VDI.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk. Wir sprechen über alle Themen rund um Computer-Aided Design. Normen und Richtlinien sind in vielen Bereichen von großer Bedeutung. Da geht es jetzt nicht nur um CAD, jeder kennt vielleicht noch die Normschrift und die DIN-Normen für die Papierformate, sondern unser heutiges Thema ist die Gebäudeautomation. Und da ist die VDI-Richtlinie 3814 entscheidend. Das ist ein komplexes Thema und es soll um die Normierung gehen. Und deswegen haben wir heute gleich zwei Gäste. Zum einen ist das der Guido Brück, den wir schon vor ein paar Folgen mal hatten, der Geschäftsführer der Trick GmbH. Hallo Guido.
Hallo.
Und der zweite Gast heute ist Frank Jansen, Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik. Hallo Frank.
Genau, hallo.
So, es soll um Normierung gehen und speziell die VDI-Richtlinie 3814. Aber vielleicht springen wir mal so ein bisschen zurück. Erstmal, wie funktioniert das, dass eine Norm oder jetzt eine VDI-Richtlinie entsteht? Wir hatten im Vorgespräch, Frank, schon mal drüber gesprochen, dass der VDI nur so einen Rahmen bildet. Aber vielleicht kannst du ein paar Worte sagen zu Richtlinien im Allgemeinen und der Wichtigkeit.
Ach, mache ich gerne. Ja, richtig. Also was wir als Regelsetzer machen, wir bieten im Prinzip die Werkzeuge an, dass halt Richtlinien, normative Schriftstücke erstellt werden können. Das heißt, also wir schauen halt, dass halt die Formalien eingehalten sind. Wir schauen halt, dass die Experten, die Fachexperten, die bei uns in den Richtliniengremien sitzen, halt alles das haben, was wir halt für die Erstellung der Richtlinien brauchen. Ja, das heißt, andere Normen, auf die Bezug genommen wird oder natürlich halt solche formalen Dinge wie Protokolle, Tagesordnung und so weiter und so fort. Und das ist quasi unsere Dienstleistung, die wir halt für die Wirtschaft, für die Ingenieure halt bieten. Und am Ende des Tages, wenn alles dann halt formal korrekt gelaufen ist, dann kann das, was wir dann halt veröffentlichen als VDI-Richtlinie, beziehungsweise zuerst als VDI-Richtlinienentwurf, halt auch den Status anerkannte Regel der Technik bekommen, ja, und ist somit halt was Normatives und bietet in der Regel dann eine gute Hilfestellung für alle, die halt in einem bestimmten Themengebiet unterwegs sind.
Vielleicht nochmal zu den, jetzt für den GA-Bereich. Es gibt einen Beirat und einen Fachausschuss, wenn ich das richtig verstanden habe, gell?
Ja, genau. Also wir haben sogenannte Beschlussgremien bei uns. Das heißt, wir denken uns ja nicht selber in der VDI-Geschäftsstelle aus, sowas könnte man denn mal für tolle Themen machen, ja. Sondern da gibt es halt einen ehrenamtlich besetzten Fachausschuss. Ja, zum einen, das ist der hier für unseren Bereich, worüber wir heute sprechen, ist das der Fachausschuss Elektrotechnik und Gebäudeautomation. Und da landen erstmal alle Projektideen, will ich es mal nennen. Ja, also das heißt, jeder Mann, jede Frau kann halt zu uns kommen und sagen, hier, es gibt da eine technische Herausforderung und da fehlt halt, ja, was Normatives, da fehlt halt eine anerkannte Regel der Technik. Jetzt, wie gesagt, entscheiden wir das nicht selber. Das wäre halt auch ein bisschen vermessen, weil wir sind zwar alle im VDI vom Fach, ja, sind auch alle Ingenieure oder Physiker oder andere Exoten, will ich es mal nennen, ja. Aber wir sind natürlich halt ein Stück weit von der Praxis weg. Und um halt trotzdem halt ein Urteil darüber bekommen zu können, ob das denn ein sinnvolles Richtlinienprojekt ist, gibt es halt eben diesen Fachausschuss, besetzt mit den unterschiedlichsten Personen aus den relevanten Kreisen. Also da sitzen dann Vertreter aus der Hochschule drin, da sitzen Vertreter beispielsweise von Auftraggeberseite drin, da sitzen Kollegen wie der Guido Brück drin, ja, die halt also Hersteller von Komponenten oder Software sind. Und die entscheiden dann darüber, ob das ein Projekt ist, wofür Ressourcen eingesetzt werden sollen. Es sind halt Ressourcen des Hauptamts natürlich. Also wie gesagt, von uns muss das ja jemand halt betreuen. Es sind aber vor allen Dingen halt auch die ehrenamtlichen Ressourcen. Ja, also da müssen wir natürlich auch gut mit umgehen, ja, dass wir da nicht die Leute zu uns rufen in die Gremien und am Ende des Tages stellt man fest, das ist eigentlich kein normierungswürdiges Thema. Genau, und wenn es dieser Fachausschuss Elektrotechnik Gebäudeautomation, wie gesagt, in unserem Fall halt entschieden hat und gesagt hat, ja, das ist ein sehr gutes Projekt, dann geht es nochmal eine Ebene höher. Das ist dann bei uns der Fachbeirat Technische Gebäudeausrüstung. Der ist dann auch nochmal in den etwas größeren Kontext, also die gesamte technische Gebäudeausrüstung setzt und da halt dann darüber diskutiert, ob denn dieser Empfehlung des Fachausschusses Elektrotechnik halt gefolgt wird, Elektrotechnik und Gebäudeautomation. Ja, und wenn das immer positiv verschieden wird, dann legen wir los.
Wir hatten auch schon mal im Vorgespräch gesagt, dass oft ein Mangel irgendwo der Auslöser ist. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja die Firma Trick irgendwie aus so einem Mangel heraus irgendwann entstanden, als große Gebäudeautomationsprojekte nicht so super gut liefen und man sich überlegt hat, von Seite Trick, da sollten wir was machen. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, Guido.
Ja, genau. Wir in den 90er Jahren gab es ja den Münchner Flughafen. Der lief nicht so gut. Da war damals schon eine sehr hohe Summe, dreistellige Millionensumme, wo halt die Nachträge quasi kamen. Und darüber hinaus haben sich dann in der Szene bekannte Personen zusammengesetzt und haben überlegt, naja, wie können wir denn das reduzieren, solche Nachträge? Und darüber hinaus ist dann sozusagen die Software immer Stückchen für Stückchen sozusagen weiterentwickelt worden. Bei uns gibt es ja also die Software gibt es ja schon seit 93, 94 so um den Dreh und wurde ja bis 2020 sozusagen von der Merwisoft GmbH betreut, weiterentwickelt und alles drum und dran. Und dann ist ja die Trick GmbH aus der Merwisoft GmbH heraus, ich sag mal, transferiert worden und ist dann eigenständig geworden. Und wir entwickeln ja jetzt auf Grundlage der Richtlinien sozusagen unsere Software immer weiter.
Das ist auch immer so eine Frage, so die Besetzung von so einem Ausschuss, da gibt es ja nun auch Eigeninteressen. Also ganz klar, die Firma Trick möchte ihre Software verkaufen und die Hersteller von Komponenten, die dort sitzen oder andere Automationssysteme möchten natürlich möglichst, dass sie, jeder will Geschäft machen, ganz klar, außer vielleicht dem VDI, die sind ja alle ehrenamtlich oder nicht alle ehrenamtlich, aber üben eine ehrenamtliche Funktion aus. Wie verhindert man denn oder wie moderiert man das denn, dass die, dass in so einem Prozess nicht irgendwie zu sehr wirtschaftliche Eigeninteressen der Unternehmen in den Vordergrund treten?
Ja, das zählt natürlich zu unseren vorrangigen Aufgaben, ne? Also zum einen müssen wir besetzen, müssen wir halt schauen, dass auch schon die Besetzung der Gremien paritätisch ist. Ja, also da dürfen dann halt nicht nur Vertreter der Industrie oder der Hersteller sitzen, sondern auch da sitzen wieder Vertreter von, in unserem Fall, Planungsbüros. Ja, da sitzen kleine Planungsbüros, da sitzen große Planungsbüros. Da sitzen immer in Personen, natürlich in Personen gebunden. Da sitzen auch Vertreter der Hochschulen und da sitzen auch Auftraggeber. Ja, also so, dass da halt auch immer ein Gleichgewicht gegeben ist und da nicht jetzt eine Fraktion überwiegt. Da müssen wir schon sehr drauf achten und das machen wir auch. Darüber hinaus haben wir natürlich auch unsere Compliance-Regeln. Ja. Das heißt, wir müssen auch streng darauf achten, dass jetzt beispielsweise keine Preisabsprachen oder sowas getroffen werden oder auch keine Absprachen, dass man sagt, eine gewisse Technologie, die blenden wir jetzt mal aus, ja. Und letztendlich ist halt alles auch, das ist dann auch unsere Aufgabe, da müssen wir dann auch immer sehr drauf aufpassen, muss alles auch technologieoffen beschrieben werden. Vielleicht als einfaches Beispiel, wenn ich jetzt eine Lösung beschreiben würde, jetzt mal von der GA völlig weg, ja, wenn ich jetzt eine Lösung beschreiben würde, wo ich eine bestimmte technische Lösung nur mit Produkten des Herstellers X vollziehen könnte, ja, dann müssten wir da einschreiten und sagen, das geht nicht. Ja, ihr müsst es so beschreiben, dass es auch genauso gut mit anderen Dingen funktioniert. Ja, und da suchen wir dann, das heißt dann, wir arbeiten ja nach dem Konsensprinzip. Das heißt, nicht immer sind alle hundertprozentig glücklich damit, ja. Aber es ist halt so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann.
Wie sind denn deine Erfahrungen in dem Bereich, Guido? Weil ich meine, du sitzt in den Ausschüssen immer drin und verhandelst und versuchst mit den anderen Leuten am Markt da einen Konsens zu finden.
Ja gut, da kann ich letztendlich nur so das Feedback von unseren Kunden so mitgeben. Ja, so oft zum Beispiel auf Messen. Auf Messen gehe ich ja nicht nur, um Leads zu generieren, sondern auch, um meine Kunden zu treffen. Und da kriege ich halt auch oft Feedback, ja, was im Richtlinien ist, ja, da will ich jetzt nicht so dran teilnehmen, da kann man eh nichts machen und sowas, ja. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, ja. Nur wenn ich halt in den Richtlinien sitze, ja, und ich werbe dauernd, auch mit dem Dennis Vitorek, den wir ja schon kennengelernt haben, immer dafür, dass man in diese Richtlinien reinkommt, weil nur da kann ich etwas bewegen, ja. Ich habe keinen anderen Verein, der irgendwo eine Norm generieren kann oder eine Richtlinie generieren kann. Ja, das ist halt der VDI. Ja, und wenn man sich da halt einbringt und auch mal natürlich, ich sag mal, emotionale Diskussionen durchführt, ja, dann kann man nur da was bewegen, ja. Wie will ich denn sonst, ja, ich kann immer meckern, ja, dass alles nicht gut ist in der GA und alles drum und dran, aber wenn ich was verändern will, dann muss ich in die Richtlinien reingehen, ja, und dann kann ich was verändern. Und deswegen, sicherlich bin ich am Anfang über die Firma in die Richtlinien reingekommen, ja. Aber mittlerweile bin ich nicht nur wegen der Firma drin, sondern weil ich natürlich dieses Thema letztendlich auch ja tagtäglich lebe. Und so ein Dennis Vitorek, der ja früher mal in der Ausführung eine eigene Firma hat, ja, der hat ja gar keine eigene Firma mehr. Der macht jetzt Schulungen, ja, für unterschiedliche Anbieter, aber der lebt das Ganze, ja. Der ist in den Richtlinien, weil der tagtäglich, ich sag jetzt mal, wenn man mit dem redet, ja, dann braucht man wirklich, muss man dem hinten einen auf den Kopf geben, damit der aufhört zu reden. Ja, und weil der halt so Feuer und Flamme ist. Und genau solche Leute brauchen wir halt in den Richtlinien, damit wir junge Leute haben, die halt auch neue, also ich sag jetzt mal, neue Technologien und neues Denken reinbringen, ja. Nichts gegen die alten, erfahrenen Herren, sage ich jetzt mal, ja, die müssen auch drin sein, weil die sind ja erfahren, ja. Und die Jungen sind noch nicht so erfahren, aber die Jungen bringen halt ein bisschen Spirit damit rein, ja. Und das ist halt enorm wichtig in den letzten Jahren, wie ich erfahren habe. Und also
das
gestern.
Ist eine Werbung an unsere Hörer. Wenn jemand Interesse hat, in so einem Ausschuss mitzuarbeiten, kommt dazu. Und das ist jetzt wieder die Frage an dich, Frank. Wie kommt man denn da rein? Ruft man einfach mal beim VDI an und sagt, das Thema interessiert mich, da würde ich gerne im Ausschuss mitarbeiten?
Ja, vereinfacht gesagt ist das so. Also prinzipiell ist es so, wenn wir so ein Projekt starten, dann machen wir auch, wenn der Kreis nicht schon feststeht, weil es ein Folgeprojekt ist oder, dann machen wir auch so einen sogenannten Call for Noses. Ja, also dann berichten wir darüber halt auch in der Fachpresse und sagen, hier, da startet ein neues Richtlinienprojekt zum Thema XY, ja, und bitte meldet euch doch, wenn ihr mitarbeiten wollt. Natürlich ist das begrenzt. Ja, also wir schauen immer, dass so die Gremiengröße die Zahl 25 an Köpfen nicht überschreitet, weil ansonsten wird es halt schwer handhabbar. Ja, also wenn es 25 Leute sind und jeder will mal was sagen für 3 Minuten, ist der Tag um. Also da müssen wir halt schon natürlich so eine Grenze einziehen. Aber prinzipiell ist das so, ja. Also wenn man bei uns halt auf der Webseite oder sonst wo halt mitbekommt, wir starten halt ein Richtlinienprojekt, dann sind wir da immer offen. Und was der Guido Brück gerade gesagt hat, war halt auch ein gutes Beispiel für paritätische Besetzung in meinem Sinne. Ja, also auch jung und alt, ja, finde ich, da, auch da muss die Mischung schwingen. Aber vielleicht noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Zum Wesen einer Norm, einer Richtlinie gehört auch, dass es immer halt ein öffentliches Einspruchsverfahren gibt. Das heißt, sobald halt eine Richtlinie halt im Gremium halt verabschiedet wird, so, das ist jetzt unser Entwurf, fertig, ja, dann wird diese zunächst als Entwurf veröffentlicht. Und dann gibt es eine Einspruchsfrist, die halt zwischen 3 und 9 Monaten liegt. Also in der Regel machen wir da 6 Monate. Und während der Zeit hat ja, jeder Mann, jede Frau halt die Möglichkeit einzusprechen, ja, und zu sagen, hier an der und der Stelle, da habt ihr was vergessen, mein Vorschlag ist so und so, oder Dinge werden halt anders interpretiert oder gesehen, und dann nehmen wir solche Einsprüche gerne entgegen. Jetzt ist der Begriff Einspruch vielleicht so negativ belegt, aber im Gegenteil, ja, das ist unser bestes Instrument der Qualitätsabsicherung, ja, und da freuen wir uns eigentlich sogar halt, wenn dann halt Leute dann noch einen Einspruch einreichen, weil letztendlich, egal wie gut halt die Gremien besetzt sind, trotzdem sind es halt dann nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die da sitzen. Und ja, von daher besteht halt auch, wenn aus irgendwelchen Gründen halt auch die Teilnahme an den Sitzungen nicht möglich ist, besteht halt immer die Möglichkeit, da mitzuwirken. Und ja, der Aufruf auch an alle Hörer, ne? Also zögern Sie nicht, wenn Sie da mal was sehen, wo Sie sagen, das würden Sie gerne anders beschrieben haben. Nur zu.
Jetzt kommen wir vielleicht mal auf die 3814, über die wir ja eigentlich sprechen wollen. Jetzt geht es sehr, waren wir es ja sehr allgemein. Wie ist denn der Prozess da gelaufen? War das alles glatt oder hat sich das sehr rausgezögert? Wir hatten, also ich weiß, das ist immer eine Sache von nicht ein paar Wochen, sondern eher Jahren, dass das passiert. Wir hatten Corona noch vor, es ist schon inzwischen so lange her, aber Treffen zum Beispiel waren ja da auch gar nicht möglich. Wie ist denn eure Sicht da? Vielleicht erstmal der Guido. Ist es gut gelaufen? Ist es schlecht gelaufen? Hat es nur gehakelt? Oder ist das eine Gruppe, dieser Ausschuss, der echt sehr konstruktiv und nach vorne arbeitet?
Naja, wenn man sich die veröffentlichten Datums anguckt der jeweiligen Blätter, dann sieht man ja schon, das hat sich über Jahre gezogen. Ja, irgendwann hat man ja festgestellt, oh, wir müssen die 3814 wieder überarbeiten, weil die Zeit halt dafür notwendig ist und weil der Inhalt auch nicht mehr so richtig passt an die Wirklichkeit. Dann sind ja, hat ein Blatt nach dem anderen sich quasi dann wiedergefunden und wurde dann überarbeitet. Letztendlich ist es so, die einen Blätter liefen gut und die anderen eher mittelmäßig, ja, was dann dazu geführt hat, dass dann schon mal das ein oder andere Blatt 2 Jahre Verspätung hatte, ja. Und nochmal das vom Frank aufzugreifen, halt, ja, dass dieser Einspruch, ne, Gründruck, Weißdruck, ja, wenn ein Gründruck halt da ist, ja, dann kann man sich den durchlesen, muss den natürlich dann sich besorgen, was natürlich, ja, aus unterschiedlichen Gründen natürlich Geld kostet. Aber das kann dazu führen, dass halt ein Manuskript aus dem Gründruck nicht identisch ist zum Weißdruck. Ja, und wir haben mal den Fehler gemacht, dass wir halt etwas auf einen Gründruck programmiert haben. Dann kam die Einspruchsfrist und dann, ich sag jetzt mal, war nicht alles anders, ja, aber wir haben halt einige Mannmonate an Programmierung in die Ecke knallen können und haben alles neu programmiert. Ja, und aus dieser Erfahrung programmieren wir erstmal was nur noch auf Weißdrucke. Weil der Gründruck ist ja, ja, wenn ein Kunde jetzt ankommt und sagt, aus irgendwelchen Gründen, die begründet sind und die auch gut nachvollziehen, so können wir das nicht machen. Und es ändert sich was Entscheidendes. Ja, dann haben wir halt da schon verlorenes Kapital. Und das kann sich, ich sag jetzt mal, vielleicht ein großes Unternehmen, ja, so Weltfirmen können sich das leisten, aber wir sind jetzt nicht die größte Firma, ja, und dann ist das schon mal sehr entscheidend, ja, dass man nur auf Weißdrucke programmiert. Das ist ja genauso, die 3814 besteht ja aus mehreren Blättern. Jetzt sind wir beim Blatt 3.2.x dran. Ja, Blatt 1 wird Raumautomation, Makros in der Raumautomation sein. Ich programmiere da nicht auf Gründruck oder ich programmiere da nicht jetzt auf noch nicht mal veröffentlichte Gründrücke, ja, weil ich noch immer nicht weiß, ob es so oder so wird. Vom Prinzip her ist alles klar, überhaupt keine Frage. Aber wenn jetzt ein guter Kunde auf die Idee kommt und sagt, da habt ihr einen Denkfehler, na, und wir müssen alles über die Kante schieben. Wir haben ja bestimmte GEG-Gesetze, ne, oder sonst welche Energieeffizienzrichtlinien oder wie auch immer die mittlerweile alle heißen, ja. Wenn man die nicht berücksichtigt in solchen Ausschüssen, ja, auch wenn sie noch nicht vielleicht national umgesetzt sind, aber wir wissen, dass es international da was gibt, EU-weit, ja, und wir sagen, oh, wir ignorieren die jetzt, dann gehen wir an der Wirklichkeit vorbei. Ja, und deswegen kann sich so eine Richtlinie auch schon mal enorm ziehen, ja, und es ist auch nicht immer, ne, so wirklich einfach, ja, wenn man, ich sag mal, am Ende des Jahres ist oder so am letzten Drittel und macht dann Termine für Ende nächsten Jahres oder mit, ja, alles super, ja, aber so Terminabsprachen ist auch nicht immer so das Wahre, und umso mehr Richtlinien man drin sitzt, umso mehr Probleme bekommt man. Ja, ganz besonders, ich sag mal, es gibt ja auch noch den VDMA, ja, die sind auch noch an sozusagen Kooperation an anderen VDI-Richtlinien dran. Ja, es ist dann schon mal sehr sportlich, ne? Dann kann es schon mal sein, dass, ich sag mal, ich habe es gestern halt gehört, der Kollege, der hatte montags in Frankfurt, dienstags in Frankfurt, mittwochs in Berlin, donnerstags wieder in Frankfurt. Ja, und der macht dann halt, ne, der fährt dann mit Bus und Bahn dann halt mal schnell nach Berlin wieder zurück, und das halt ehrenamtlich, ja. Das ist also schon, diese Aktion ist aller Ehren wert, ja. Und das muss ich respektieren. Wobei ich jetzt unbedingt nicht nach Berlin dann extra gefahren wäre, dann würde ich lieber sagen, okay, dann passt der Termin nicht für mich, ja.
Gebäudeenergiegesetz hast du eben gesagt, das sind so Sachen, die sich im Gebäudesektor ja verändern. Da ist ja in verschiedenen Bereichen jetzt mit der Gesetzgebung immer so gewesen, dass die Leute am Markt gesagt haben, hier, wir brauchen ein bisschen Planungssicherheit auch. Also es ging jetzt mehr um, glaube ich, die Bauherren oder Bauträger. Aber betrifft das so eine Richtlinie, die ja doch sehr viel langfristiger ist noch, auch, Frank?
Ja, natürlich. Ne? Und so eine Richtlinie ist ja auch, ehrlich gesagt, was Lebendes. Ja? Das heißt, auch wenn wir eine Richtlinie veröffentlichen, dann ist sie ja nicht in Stein gemeißelt. Natürlich soll sie halt schon eine gewisse Verlässlichkeit für alle, die damit arbeiten, bieten. Ja, das heißt, wir tunlichst überarbeiten wir so ein Ding halt nicht nach einem halben Jahr, weil das würde dann irgendwann halt auch an der Verlässlichkeit und der Glaubwürdigkeit rütteln. Aber spätestens nach 5 Jahren müssen wir die auch wieder vorlegen. Das heißt, dann wird halt die Richtlinie dem Fachausschuss Elektrotechnik Gebäudeautomation wieder vorgelegt. Ja? Und der ist dann gehalten, das zu prüfen, ob denn die Inhalte noch aktuell sind. Ja? Dann ist alles gut. Ja? Dann haut man einen Stempel drauf, überprüft, ob halt die Richtlinie gegebenenfalls überarbeitet werden muss. Das können leichte Überarbeitungen sein, wenn man sieht, da hat sich jetzt nur was drumherum geändert, ja, mit geltenden Normen, mit geltenden Richtlinien oder vielleicht auch Bezüge zu Gesetzen, dann ist vielleicht das auch in ein, zwei Sitzungen erledigt. Oder es kann auch heißen, Thema hat sich erledigt, ja, die Richtlinie wird ganz zurückgezogen. Und von daher ist sowas halt wirklich was Lebendes. Und man muss ja auch mal sehen, die erste Version der VDI 8014, da hieß sie übrigens noch nicht im Titel Gebäudeautomation, sondern Gebäudeleittechnik. Ja, also der Begriff, der davor kam, die stammt aus 1977. Ja, und da hat sich natürlich sehr, sehr viel getan, von gesetzgeberischer Seite natürlich und von der technischen Seite schon mal erst recht. Ja, also von daher wäre es natürlich fahrlässig, halt, wenn wir nicht dranbleiben würden und immer wieder überprüfen würden, ob so eine Richtlinie mal überarbeitet werden muss oder nicht.
Kommen wir vielleicht noch ein bisschen zum Inhaltlichen, weil eigentlich sind wir im Cut-Talk und nicht im Ingenieur-Richtlinien-Kommunikationstalk. Der Hintergrund ist natürlich, dass eine GA-Software auch ein Gewerk von AEC-Projekten darstellt und üblicherweise auch auf einer Standard-CAD-Software basiert. Deswegen, was ist denn jetzt inhaltlich mit den neuen Blättern von der 3814? Was ändert sich denn tatsächlich für die Gebäudeautomation, für die ausführenden Firmen, für die Planer?
Ja, die im Blatt 4.3 ist ja das GA-Automationsschema und die GA-Funktionsliste, ich sag mal, neu, also überarbeitet worden. Ja, das ist sozusagen, das Automationsschema ist vielleicht noch ähnlich. Das alles, was jetzt da drin ist, ist jetzt für uns nicht unbekannt. Das war in der Vergangenheit schon möglich, aber es ist jetzt klar definiert, in welcher Leistungsphase was zu bringen ist und was auszufüllen ist. Ja, die Funktionsliste ist letztendlich die Funktionsliste der 3814, die alte ist sozusagen mit der 3813 Funktionsliste gematcht worden. Ist nicht alles übernommen worden. Es ist natürlich, sind Dinge zusammengeführt worden, so dass halt die Raumautomation jetzt auch ihren Teil in der Funktionsliste hat. Früher waren das halt zwei unterschiedliche Funktionslisten sozusagen, auch wenn man eigentlich, ich sag mal, 90% der Projekte der Raumautomation sind schon über die alte 3814 generiert worden, ja, weil man da halt bei den Toolherstellern auch die entsprechenden Bibliotheken oder die Möglichkeiten für hatte. Jetzt haben wir aber letztendlich die Raumautomation auch in der Funktionsliste. Sie ist nicht mehr die gleiche. Sie musste sich auch halt weiterentwickeln, weil die Anforderungen im Markt sich auch verändert haben. Ja, Integration ist halt heutzutage auch ein Riesenthema, ja, weil es gibt nicht nur immer alles physikalisch, ja, also auf Klemme mit Draht angebindet. Das ist ja heute alles, ich sag jetzt mal, irgendwie über irgendwelche Busprotokolle oder jetzt ganz neu, ne, die ganzen, ich sag mal, Luftübertragungswege, ja, Bluetooth, WLAN und was weiß ich, was es da alles gibt. Ja, das ist alles entscheidend. Und da musste sich so eine Funktionsliste halt anpassen. Und ja, wir haben jetzt daran gearbeitet, setzen seit kurzem ja letztendlich die Funktionsliste und das Automationsschema um und unterstützen damit jetzt die. Ja. Und dafür brauchen wir natürlich auch, weil das ist ja, CAT-Talk, CAT-System, ja, wir basieren halt als Applikation auf BricsCAD, so wie jedes andere Tool irgendwie ja ein CAT-Tool ist, ja, als Grundlage, weil wir sind DWG getrieben, ja, alles basiert zurzeit auf DWGs. Auch da wird sich sicherlich in der Zukunft was anpassen, ja. IFC im BIM ist ja auch ein großes Thema, wobei das nicht alles ist, nur ein Teil davon, aber das ist halt auch alles mit in diesem CAD-Bereich, ja, und so Tools unterstützen halt über die CAD-Programme dann auch diese Formate oder werden die in Zukunft unterstützen, aber Gebäudeautomation ist halt nicht mehr wie früher, dass man ein, zwei Blätter auswendig oder können musste, auswendig hat, glaube ich, der wenigste Kunde die gekannt, aber ja, das war dann relativ beschränkt. Heutzutage haben wir halt über 12 Blätter. Im Endausbau sind wir irgendwo bei 15, 16 Blätter, wenn wir mal fertig sind mit allen Blättern. Und dann nur ein Blatt zu kennen, das ist fahrlässig. Ja, dann kann man bestimmte Dinge nicht wissen. Ja, dann weiß man nicht, was da drin steht, was da drin steht und was da drin steht. Das hängt alles mittlerweile voneinander ab. Das heißt, ich habe letztens noch mit dem Kunden geredet, ja, der hat sich alle Blätter besorgt, also gekauft, ja, der war zwar so ein bisschen erschrocken, was er dann dafür bezahlen musste, aber ja, das ist halt, hat seinen Preis, die einen sind begründet, ja, und bei den anderen fragt man sich, ist das jetzt wirklich das der Ernst, jetzt für 12 Seiten DIN-Norm 70 Euro zu verlangen, ja, das kann schon mal passieren, aber das sind ja, da steckt ja auch Arbeit hinter, ja. Ehrenamtliche, klar, wir bekommen keine Geld dafür, aber die das Manuskript schreiben, die Organisation macht, das ist ja alles Manpower. Ja, und das hat schon seinen Grund, manchmal mehr nachvollziehbar, manchmal vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, warum so ein Dokument halt Geld kostet. Ja, und das ist ja auch, ich sag mal, ja gut, es gibt auch einige Stimmen, die sagen, naja, das ist ja hier eine Richtlinie, die vorgegeben wird vom Vater Staat mehr oder weniger, ja, so indirekt, die müsste doch umsonst sein. Ja, umsonst ist die Welt, ja, aber nicht das Leben. Und deswegen solche Dinge, die Qualität haben, kosten Geld, ja. Und die Richtlinie ist nicht mehr so einfach wie früher. Sie ist jetzt komplexer geworden. Sie ist führt sicherlich dazu, dass diese nebenbei GALA, also diese TGALA, die mal nebenbei GA projektiert haben. Ich bin der Meinung, mit der Zeit werden die aussterben, weil halt das GA-Gewerk viel zu hohe Ansprüche hat. Ja, weil eine vernünftige Planung muss Qualität haben und die kann ich nur durch einen GA-Fachplaner bekommen.
Das ist ein guter Punkt, da bin ich auch schon die ganze Zeit drüber am Nachdenken. Wir hatten hier mal einen Gast, einen GA-Planer, der sagte, die GA, die sind immer die nachher die Arschkarte gezogen haben auf gut Deutsch. Es wird am Anfang nicht vernünftig geplant. Jedes Gewerk macht, was es will. Und am Ende muss der GAler gucken, dass es alles funktioniert. Ist das mit sagen wir mal, besseren Richtlinien oder mehr Verbreitung der Richtlinien. Und wenn sich alle dran halten und du sagst, dass die Wichtigkeit der GA steigt, auch so, dass es am Anfang der Projekte besser geplant wird?
Ja, ich sage immer, umso besser die Schnittstellen vor dem Projektbeginn definiert worden sind, umso besser läuft das Projekt. Das war in meinen 10 Jahren Ausführung, war das so, ja. So früher ich mich um die Schnittstellen gekümmert habe und die geklärt habe, dann hatte ich nachher selbstlaufende Projekte. Ja, und auch wenn eine Richtlinie immer mehr vorgibt, kann es gut sein, muss aber nicht. Ja, also man kann auch über das Ziel hinausschießen. Ja, ich kann theoretisch von vornherein in einer Richtlinie ein Protokoll vorgeben, was in der Pumpe an Parameter hinterlegt sind und. Also ich kann Vorgaben machen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man mit den Richtlinien dass das umsetzende Volk, sage ich jetzt mal, mit abholt. Ja, wenn ich jetzt eine Richtlinie erzeuge, wo ich die Planer aber zum Beispiel, die ja, ich sag mal, diejenigen sind, die die Hauptarbeit erstmal machen, ja, eine Zeit lang, nicht mit abhole, ja, dann habe ich ein riesiges Problem. Dann setzt sich eine Richtlinie nicht durch unter Umständen.
Muss also praktikabel sein, oder? Ja. Frank, wie siehst du das?
Ja, absolut. Also das, was wir machen in den Richtlinien, Wir nehmen das auf, was in der Praxis erprobt und für gut befunden worden ist. Ja, also das heißt, die Praktiker, das ist eigentlich unsere größte Quelle des Wissens bei den Richtlinien. Und es ist natürlich aber auch so, die Richtlinien, die sind halt nichts für Laien. Ja, und das sind halt Sachen, und wir schreiben da auch kein How-to-Gebäudeautomation, ja, sondern das ist halt schon für die Fachexperten gemacht. Ersetzt aber natürlich auch nicht die Planung. Ja, also der Kopf, der muss immer mitgebracht werden dabei. Und aber ich glaube, das ist sind gute Leitplanken, wo sich alle am Prozess Beteiligten halt dran orientieren können.
Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, Richtlinien sind Richtlinien. Also sind halt manchmal gut zu lesen, manchmal auch eher, ich sag mal, sehr trocken. Das ist halt in der Natur der Sache so, ja. Manchmal muss ich mir auch, ich sag mal, irgendein Kapitel 3-mal durchlesen, bevor ich das verstanden habe, was damals damit gemeint war. Ja, das ist nicht immer alles so einfach, in allgemeinverständliche Sprache umzusetzen. Ja, da muss man manchmal relativ fachspezifisch etwas ausdrücken. Und deswegen ist es genau richtig, ja, diese, ich sag mal, Laien nebenbei, GALA, die sind, ich sag mal, eher weniger geeignet, weil sie halt nicht das fachspezifische Wissen haben, ja. Und das ist schon enorm wichtig, dass man weiß, wovon man redet. Und was auch mittlerweile relativ wichtig ist, dass man Richtlinien übergreifend. Es gibt ja nicht nur die 3814, ja, es gibt eine 3805, es gibt eine 15232, es gibt noch weitere Richtlinien. Also Arbeit hört nicht auf, wenn ich jetzt aus dem 3814 Richtlinienausschuss rauskomme und denke jetzt alles super, ja, dann wird man manchmal mit E-Mails bombardiert, wo man dann Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommt und dann muss man sich auch schon mal nicht jetzt in meinem Thema befindliche, also 3814 Thema befindliche Richtlinie durchlesen und durchackern, ja, weil sie gehört halt mit zur Wolke des Ganzen. Ja, und auch das GEG-Gesetz, ja, wenn das lesen sich jetzt viele andere Leute durch und sagen dann, Hilfe, ja, was steht da Böses drin? Ja, aber wenn wir da nicht irgendwann mal anfangen mit solchen Gesetzen, auch wenn sie böse sind, ich sag mal böse in Anführungszeichen und ich sag mal harte Sachen fordern, wir sind noch nie auf die Welt gekommen, um auf Bitte zu reagieren, sondern wir haben immer nur reagiert, wenn wir müssen. Ja, es gibt ja Studien, die halt beweisen, dass wenn man etwas verbietet, dass auf einmal Kreativität überhand nimmt und etwas Kreatives entsteht. Ja, deswegen verstehe ich auch nicht, warum wir, ich sag mal, das Heizöl, ne, also Braunkohle nicht einfach strikt verbieten. Und wir sehen es halt über diese Studien, dass wenn wir das machen würden, dann würden die ganzen Firmen und die mittelständigen Firmen, die werden dann kreativ, ja, weil daraus erwächst dann sozusagen die Zukunft. Und aber leider ist das nicht passiert. Wir versuchen es wieder wie immer, aber das ist ein anderes Thema.
Wollen wir es vielleicht so, könnt ihr beide damit irgendwie als Zusammenfassung A, arbeitet mit bei den Richtlinien. Das ist, glaube ich, klar rübergekommen. Frank, auf jeden Fall in deinem Sinne, in deinem auch, Guido. Und Gebäudeautomatisierer arbeitet mit der VDI 3814, weil das ist irgendwie so die gemeinsame Basis. Und dann laufen, wenn es alle machen, von den ausführenden Planern, Softwareherstellern, Komponentenherstellern, läuft alles rund, oder? Kann man so sagen. Oder ist die Chance, dass es rund läuft, ist größer?
Würde ich unterschreiben.
Ja. Ja, würde ich auch unterschreiben, aber als allererstes, alle GALA, ladet euch mal oder besorgt euch die Richtlinie.
Genau.
Nicht eine Planung machen wollen ohne Richtlinie. Ich muss mir wenigstens einmal die Richtlinie durchgelesen haben. Ne? Sonst kann ich eigentlich ja nicht das planen, was ich in der Richtlinie beschrieben habe. Also da würde ich unterschreiben, genau wie der Frank. Aber nochmal den Nachdruck, ja, ich erlebe es ja immer in unseren, ich sag mal, Schulungen, dass die Großteil der Schulungsteilnehmer die Grundlage nicht hat. Und das kann ich eigentlich nicht verstehen. Ja, das ist, muss man sich besorgen. Grundlage ist wichtig.
Genau. Okay. Ich finde, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Kauft die Richtlinie, arbeitet nach der Richtlinie und arbeitet bei den Ausschüssen mit. Gut, dann habt vielen Dank, ihr beide. Das war ein total interessantes Gespräch, fand ich. Ich hoffe, dass die CAD-Leute aus den anderen Bereichen auch was mitnehmen konnten. Danke fürs Gespräch.
Danke.
Vielen Dank auch.
Und für die Hörer nochmal, wenn Sie Fragen haben, Anregungen zu dieser Episode oder ganz allgemein zum CAD-Talk, haben Sie Ideen, worüber wir was sprechen sollten, mit wem wir sprechen wollen, möchten Sie vielleicht selbst mal als Gast auftreten, melden Sie sich einfach bei mir. Am besten geht das, indem Sie eine E-Mail schreiben an info@cuttalk.de. Und ja, jetzt denken Sie noch dran, wenn Sie es nicht schon längst gemacht haben, klicken Sie auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.